Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser Stuart Coding. Unsere Tech-Industrie hat ein Problem. Etliche Studien zeigen, dass wir immer noch wenige Frauen in Führungspositionen haben. Obendrauf haben es diejenigen, die solche Rolle haben, schwieriger als ihre männlichen Kollegen befördert zu werden. Frauen finden auch kaum weibliche Tech-Vorbilder, was sicherlich viele junge Frauen davon abhält, ein Interesse für unsere spannende Industrie zu entwickeln. Tools wie ChatGPT, die von dem Wissen unserer Gesellschaft gelernt haben, spiegeln dieses Problem wider. Wenn man ChatGPT auffordert, 10 berühmte Tech-Pioniere aus dem 20. Jahrhundert zu nennen, ist nur eine weibliche Person dabei. Das Thema wirft bei mir etliche Fragen auf. Wir nehmen Frauen, die heute in unserer Industrie arbeiten, dieses Thema wahr. Sehen Frauen schon Ergebnisse aus 2 Jahrzehnten Girls' Day und einem vertieften Fokus auf MINT-Fächern? Oder ist das Problem platt ausgedrückt bloß, dass Frauen sich kaum für Elektrotechnik, Informatik und Tech interessieren? Bei mir zu Gast heute sind 2 Frauen, die Führungsrollen in der Tech-Industrie haben, die uns mit diesen Fragen helfen können. Barbara Klotz, Sales Director EMEA Media und E-Commerce bei Supplyframe und Andrea Krause, Digital Marketing Director EMEA bei Mauser. Hallo Barbara und Andrea, freut mich, dass ihr hier seid.
Hallo Stuart.
Mit Barbara möchte ich anfangen. Kannst du etwas zuerst über deinen beruflichen Werdegang erzählen? War eine Karriere in der Tech-Branche schon immer dein Ziel?
Da würde ich tatsächlich gerne mit einer kurzen Anekdote starten. Und zwar hatte ich kürzlich 25 Jahre Abi-Treffen.
Okay.
Und dort habe ich mich mit einigen Jungs, die damals Physik-LK hatten, unterhalten. Und als ich denen erzählt habe, was ich jetzt mache, kam ein kollektives: Bitte, was machst du? Also nein, das war nicht, stand nicht so ganz in meinen Sternen, ja, dass ich dort lande, wo ich jetzt heute bin. Ich habe mich immer eher als Generalist, als Spezialist gesehen und habe eben Betriebswirtschaft studiert, wie sehr viele vor circa 20 Jahren. Dort dann mit den Schwerpunkten Marketing und auch Tourismus und Resortmanagement. Habe zum Glück die Gelegenheit genutzt, während dem Studium zahlreiche Praktika zu machen, oder zahlreiche ist übertrieben, 3, und zwar auf Agenturseite, auch einmal in einem Hotel und auch in der Unternehmensberatung, was mir dann sehr deutlich gezeigt hat, dass zum Beispiel Unternehmensberatung eben nicht das Richtige für mich ist. Und dann habe ich gestartet auf Agenturseite als Projektmanager, Senior Projektmanager für Corporate Events. In dieser Rolle hatte ich so an der Peripherie mit einigen Tech-Unternehmen zu tun. Habe sehr viel mit Nokia gearbeitet, mit der Telekom, mit Samsung und zum guten Schluss dann eben das erste Mal für eine Firma namens Texas Instruments gearbeitet, auf Agenturseite eben. Und das war so der erste Entry Point für die Halbleiterindustrie. Und als sich dann wenige Monate später die Gelegenheit geboten hat, bei TI als Eventmanager zu arbeiten, habe ich das genutzt und habe dann dort eben gestartet, habe diese Rolle 5 oder 6 Monate inne gehabt. Dann gab es Strategiewandlungen, alles wird digital, weniger face-to-face, sprich die Rolle hat sich einfach ein Stück weit obsolet gemacht. Mhm. Und das war dann der Punkt, wo ich im Prinzip komplett raus aus meiner Komfortzone in einen anderen Bereich innerhalb von TI gewechselt bin. Das war auch meine erste Kontaktaufnahme mit Mauser. Mauser begleitet mich also tatsächlich schon so seit mehr oder weniger Tag 1 in meiner Karriere und habe dann innerhalb von TI verschiedene Funktionen inne gehabt, von Digital Marketing Management zu Distribution Management im E-Commerce-Bereich und zum Schluss dann als Head of oder Lead von dem Digital Marketing Team für Europa für die Themen Brand, Produkt und Systems. Vor 2 Jahren hat sich eine neue Gelegenheit ergeben, Und die habe ich sehr gerne genutzt, da ich in der Zeit bei TI festgestellt habe, dass ich auch gerne eben mal den Sales-Bereich ausprobieren wollen würde. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben und so bin ich vor 2 Jahren zu der Firma Supplyframe gewechselt und bin dort jetzt Sales-Direktor für EMEA und habe jetzt hier die Gelegenheit, mit Komponentenherstellern und Distributoren aus der ganzen Industrie eben sehr eng zusammenzuarbeiten und da bin ich sehr zufrieden.
Schön, freut mich zu hören, wie es die ganze Laufbahn so entstanden ist. Wir müssen auch sagen, zu diesem Zeitpunkt gleich, dass in der Electronic and Halbleiterindustrie ist der Anteil männlicher Mitarbeiter sehr hoch, insbesondere in technischen Bereichen und ingenieurwissenschaftliche Abteilungen. War das für dich eine Überraschung und wie war das Zahlenverhältnis von Männern zu Frauen im Vergleich zu anderen Arbeitgebern, die du in anderen Industrien kennengelernt hast?
Also als ich gewechselt habe in die Halbleiterindustrie, kam ich ja aus dem Agenturbereich, der im Prinzip die ganz andere Situation hat, also sehr, sehr frauenlastiger, sehr frauenlastige Branche. Überrascht war ich nicht, dass es in der Halbleiterindustrie oder in der Elektronikindustrie anders aussieht. Und ich bin ja auch von mehr oder weniger Marketing zu Marketing gewechselt. Sprich, ich war dann eben bei Digital Marketing und Communications. Dort war das Verhältnis im Prinzip ähnlich. Also sehr viele Frauen, wenig Männer. Interessanterweise war natürlich der Director of Digital Marketing und Communications auch ein Mann. Das ist auch ein Phänomen, dass selbst in den Bereichen, die eher frauenlastig sind, das Management dann eben doch noch männlich ist.
Ja.
Von daher war ich also nicht überrascht, dass es insgesamt den Männerüberschuss in Anführungszeichen gibt. Ich glaube, am Standort in Freising ist das Verhältnis 80-20.
Okay.
Und ja, also angekommen in der Kommunikationsabteilung war es jetzt nicht recht viel anders. Aber sobald man dann natürlich die Kantine betreten hat, waren wir schon sehr, 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 sehr deutlich.
Genau. Oder Unterstützung aus der Tech-Abteilung.
Ja, ja, genau.
Dann, Andrea, kommen wir zu dir. Ich wollte auch verstehen, wie du in die Technologiebranche gekommen bist. Und war das auch eine Branche, die du in Betracht gezogen hattest, dass du aufgewachsen bist?
Da kann ich ganz klar sagen, nein. Das war keine Branche, die ich auf dem Radar hatte. Als es um die Berufswahl ging, war mir klar, ich will irgendetwas mit Touristik machen. Ich wollte die Welt sehen und habe dann auch ein paar Jahre Gruppenreisen in Europa organisiert, geplant, begleitet, Individualreisen weltweit gebucht. Und es gab dann die Gelegenheit, zu einem Seminarveranstalter zu wechseln. Und diese Gelegenheit habe ich ergriffen. Das Thema war ähnlich, planen, organisieren, vermarkten konnte ich. Und dieses Institut hat Fortbildungen für technische Fach- und Führungskräfte entwickelt. Und mein Schwerpunktbereich war Oberflächentechnik und Elektronik. Das heißt, also ich kam von der Marketingseite und musste mich dann mit elektronischen Themen beschäftigen. Und ich fand es wahnsinnig spannend. Mhm. Einfach zu verstehen, welche Technologien wir überall jeden Tag nutzen, wo auch der Trend in der Technologiebranche hingeht und sich einfach dort regelmäßig mit Experten aus der Industrie und Wissenschaft einfach auszutauschen. Ich musste mich auch dann mit der Themenfindung für neue Themen beschäftigen. Also was müssen Führungskräfte, Fachkräfte heute wissen für Technologien in der Zukunft? Wo geht die Entwicklung hin? Wo müssen wir die Leute weiterbilden? Und das hat mir auch so einen Einblick gegeben in der Arbeit mit verschiedenen Institutionen in ganz Deutschland, teilweise in Europa. Wo gehen die Trends hin? Mhm. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war dann auch dafür verantwortlich, das Ganze zu vermarkten. Und bin dann bei der Vermarktung geblieben und dann vor 10 Jahren zu Mauser Electronics gewechselt. Habe dort das Thema Webmarketing mit aufgebaut sozusagen. Wir hatten ein kleines Team, Maus ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen und kümmere mich jetzt immer noch um Marketing. Das ist sozusagen mein Lieblingsthema, aber eben mit dem Aspekt von Elektronik, weil ich einfach Technologie auch wahnsinnig spannend finde.
Mhm. Und als du gewechselt bist in diese so technischen Rollen, technischen Jobs, hast du auch eine Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern wahrgenommen?
Ja, als ich zu dem Fortbildungsinstitut ging, war das sehr signifikant.
Okay.
Ich kam aus der Touristik, klar, da sind auch sehr viele Frauen, aber in dem Fortbildungsinstitut war ich in der glücklichen Lage, einen weiblichen Chef zu haben. Das war aber definitiv die Ausnahme. In den Gesprächen mit Referenten und auch mit dem Publikum der Fortbildungsveranstaltungen, das waren wirklich mehrheitlich Männer. Und da war es auch unabhängig davon, welches Thema das betraf. Also egal, ob das jetzt Logistik, Oberflächenbehandlung, Leiterplattendesign, alle Themen waren wirklich schwerpunktmäßig Männer, ich würde sagen zu 99%.
Wow.
Und auch bei den Referenten, mit denen ich damals gearbeitet habe, da waren vielleicht mal eine oder zwei Frauen dabei. Es war oft so, dass bei Veranstaltungen ich als die Veranstaltende sozusagen die einzige Frau vor Ort war.
Mei, oh mei. Ja, es ist erstaunlich und das ist, was wir heute so diskutieren wollen in dieser Folge. Es wird sicherlich ein paar Zuschauer geben oder Zuhörer geben und die sagen, das alte Thema, Frauen interessieren sich einfach nicht für die Technik wie Männer. André, glaubst du, dass es immer noch wahr oder ist wahr überhaupt oder gibt es andere zugrunde liegende Probleme, die unsere Tech-Branche für Frauen unattraktiv macht?
Also ich glaube nicht, dass es grundlegende Probleme gibt, die das unattraktiv machen. Ich glaube einfach, dass Frauen mehr dazu ermutigt werden sollten, in diese Branche zu gehen. Beispiel aus meiner Jugend, also als ich Abitur gemacht habe, das ist schon einige Zeit her, war ich die Erste, die in unserem Abiturjahrgang ihre Facharbeit auf dem Computer geschrieben hat.
Okay, ja.
Ich hatte einen Commodore C64 zu
genauso
Hause.
Bei mir, ja, genau.
Super. Und habe da auch ein bisschen programmiert.
Ja.
Ich war auch gut in Mathe, aber es gab nie irgendwie den Punkt, dass ich selber oder irgendjemand in meinem Umfeld gesagt hätte, hey, vielleicht ist IT oder Technologie das Richtige für dich.
Mhm.
Also ich glaube, dass wirklich der Einfluss von Familie, Schule, Berufsberatung da wichtig ist, um Frauen wirklich zu ermutigen, in diesen Weg zu gehen. Im Nachhinein kann ich sagen, es war eine gute Idee, dass ich nicht in die IT gegangen bin, weil Programmierung ist nicht meine Stärke.
Okay.
Ich kümmere mich lieber um Marketing.
Und wie ist bei dir, Barbara? Siehst du auch diese so Generationswechsel und unser kultureller Beeinflusser? Hat das damals irgendwas ausgemacht?
Ja, also ich denke, die Aussage, Frauen würden sich nicht so sehr interessieren, damit macht man es sich natürlich viel zu einfach.
Ja.
Gibt ja auch zahlreiche Studien, die belegen, dass junge Mädchen genauso gut in eben den besagten Fächern, in den MINT-Fächern sein können, wenn sie denn dazu ermutigt werden. Und dementsprechend sind das natürlich sehr viel tiefliegendere Gründe, wie sie Andrea auch schon angesprochen hat. Natürlich dieser klassische Stereotyp, dass man die Mädchen eher wegberät und mehr in Richtung Berufskategorien oder Branchen hinerzieht, die zum Beispiel als familienverträglicher erscheinen. Gibt ja eben auch genügend Beispiele, wo die Geschlechterverteilung ganz geflippt ist.
Ja.
Könnte man jetzt mal ganz klassisch sagen, Grundschullehrerinnen,
genau,
ist natürlich ein Beruf, der sich jetzt auf den ersten Blick wahrscheinlich eher mit einem Familienleben vereinbaren lässt. Aber genau darin liegt halt eben die Krux. Es lässt sich auch unsere Branche und unsere Tätigkeiten lassen sich genauso mit allem vereinbaren.
Genau.
Also dementsprechend liegen die Themen natürlich oder die Probleme sehr viel tiefer und sind sehr viel komplexer, als einfach nur zu sagen, Mädchen würden sich weniger für MINT-Fächer interessieren.
Mhm. Ja, also ich habe das auch festgestellt, ich habe ein Interview mit Petra Lucht, sie ist Gastprofessorin an der Freien Universität Berlin und sie beschäftigt sich mit dem Thema Gender-Diversität und in einem Interview mit RBB24 betonte sie, dass unsere Peer-Groups und kulturelle Normen beeinflussen, was wir als Männer- und Frauenberufe wahrnehmen. Barbara, hat die Elektronik- und Halbleiterindustrie technische Technische Berufe während eurer Laufbahn für Frauen attraktiver gemacht? Oder und seht ihr Veränderungen überhaupt?
Also ich denke schon, dass es sehr viele Initiativen gibt, die man positiv herausheben sollte, die auch tatsächlich die Sachlage verändern. Aber diese tiefgreifenden strukturellen Ansichten, dass es eben Männer- und Frauenberufe gibt, die lassen sich natürlich nicht innerhalb von einem Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten beheben durch eine Initiative wie die Women Initiatives, die einzelnen Firmen so intern haben,
so
oder Girls Day.
Ja, genau, ja.
Es wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber so einfach ist es tatsächlich nicht. Grundsätzlich denke ich schon, dass es sehr viel besser geworden ist. Die Anzahl an Frauen oder weiblichen Kolleginnen in höheren Rollen ist sicherlich auch gestiegen, was ein schönes Zeichen ist, aber es ist mit Sicherheit noch sehr viel zu tun und zufrieden geben können wir uns natürlich mit der Gesamtsituation, wie sie jetzt heute ist, ja, noch nicht.
Genau. Und André, bei dir, so, du bist lange beim Mause gewesen und siehst du auch Veränderungen?
Ja, ich sehe definitiv Veränderungen. Ich glaube, am wichtigsten ist einfach der Aspekt, dass wir Frauen und vielleicht auch Frauen in Führungspositionen in der Industrie sichtbarer machen. Und ich denke schon, dass sich da etwas verändert hat. Man sieht mehr Frauen auf Veranstaltungen offline, aber eben auch zum Beispiel auf LinkedIn online, dass sich Frauen einfach zeigen, die eine beeindruckende Karriere und die beeindruckendes Know-how haben. Und ich glaube auch, dass durch diese Frauen einfach weitere Frauen und vielleicht auch Mädchen angesprochen werden, diesem Rollenmodell zu folgen und vielleicht selbst so eine erfolgreiche Frau zu werden.
Ja, das würde ich mir auch wünschen. Ja, es ist auch für uns, als wir diese Folgen vorbereitet haben, es ist schwierig, Frauen zu finden, weil leider es ist eine mehr männerlästige Industrie. Aber es wäre schön, wenn wir so mehr Einsichten anbieten könnten.
Das Thema mit mehr Präsenz und im Prinzip Role Models schaffen ist natürlich auch ein ganz großes. Es gibt ja diesen schönen Spruch, you can't be what you can't see.
Ja.
Und das natürlich genau, das trifft es genau auf den Kopf. Wenn man natürlich in der Phase ist, wo man sich entscheidet, was oder zumindest Interessen entwickelt, in welche Richtung die berufliche Karriere gehen soll und man sieht einfach niemanden, dem man nacheifern kann oder niemand, der einem zeigt, dass es möglich ist, das macht es natürlich schwieriger.
Ja, und auch unterbewusst. Ja,
also ja, genau.
Ja, genau. Wir haben schon so Programme angesprochen, die es gibt, um so mehr Role Models zu finden und so weiter und zu zeigen, dass ja, es gibt nicht männliche, weibliche Berufe, sondern alles ist für alle offen. Girls Day in Deutschland gibt es schon seit 2001 für Mädchen und mit dem Ziel, so Mädchen die Möglichkeit zu geben, Berufe zu erkunden, die traditionell von Männern ausgeübt werden. Ich habe ein paar Statistiken dabei, so laut Girls Day Statistiken zeigen 10% mehr Mädchen Interesse an IT, technischen Berufen und Handwerkberufen als vor der Teilnahme an diesen Veranstaltungen. Jedoch ist in den letzten 10 Jahren die Zahl von Frauen in der technischen Forschung und Entwicklung beziehungsweise in IT nur um 7% beziehungsweise 4% auf insgesamt 18% gestiegen. Würde ich sagen, das ist ein Erfolg oder ein Misserfolg?
Hat zwei Seiten, denke ich. Erstens, was war denn die Erwartungshaltung?
Ja.
Also um sagen zu können, dass 10% gut oder nicht so gut ist, mit was hat man gerechnet? Ich denke, 10% ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis. Und man darf wahrscheinlich auch einfach nicht einen zu schnellen Wechsel oder zu schnelle Änderungen erwarten. Dass dann von den 10% quasi nicht alle in Anführungszeichen konverten und nicht alle dann in der Branche bleiben, zeigt dann vielleicht, wo die nächsten Probleme innerhalb der Industrie dann eben liegen. Das Interesse zu generieren ist auf jeden Fall der erste richtige Schritt. Wenn wir dann potenzielle Kolleginnen haben, die in die Industrie kommen möchten, dann muss die Industrie natürlich interessant und auch attraktiv sein. Und da ist dann eben natürlich das nächste Problem, das Thema rund um Retention. Viele kommen ja in die Industrie und gehen dann auch wieder. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass jeder kleine Erfolg in dem Kontext als Erfolg zu werten ist. Und ich würde sagen, wenn 10% mehr Mädchen sich jetzt für diese Themen interessieren, und es sind eigentlich nur 20 Jahre, also es ist ja nicht viel im großen Kontext, denke ich, dass man das durchaus als Erfolg verwerten dürfte. Ja. Und zeigt aber, dass noch einiges zu tun ist.
Mhm. Genau. Also ich würde das genauso sehen. Also es ist, es ist eine langfristige Initiative. Und man kann sicher nicht nur sagen, okay, ich setze jetzt eine Initiative an, wie den Girls' Day, und dann werden die Zahlen in die Höhe schnellen. Zum einen ist es der langfristige Aspekt, und zum anderen, denke ich, ist der Girls' Day ein Baustein von vielen, die dazu beitragen, dass wir das Mindset vielleicht ein bisschen verändern. Girls' Day ist eines, aber auch, wie gesagt, Eltern, Schule, MINT-Programme in der Schule sind wichtig. Auch zum Beispiel Berufsberatung etc. Also ich denke, es sind ganz viele kleine Bausteine, die dann dazu beitragen, dass wir langfristig Erfolg haben werden.
An andere interessante Statistik, was aus dieser Daten kommt, ist, dass in bestimmten Ländern wie Südamerika, Südeuropa, auch in Asien, ist der Anteil von Frauen in technischen Berufen deutlich höher als hier in Deutschland und vielleicht auch UK und Frankreich und so weiter. So eine gewisse so kultureller Einfluss gibt es auch, ja. Und sieht ihr dann auf Fachmessen, wenn ihr unterwegs seid, dass es vielleicht mehr jüngere Frauen unterwegs gibt in den Gängen?
Ja. Also ich würde sagen ja. Also im Vergleich zu früher, definitiv.
Ja, absolut. Ja. Und aber natürlich auch, wie du richtig gesagt hast, sehr internationales Publikum. Und aber auf jeden Fall gibt es eine neue Generation junger Kolleginnen.
Ja, schön. Schön zu wissen, dass es schon eine Änderung, eine sehbare, merkbare Änderung gibt. Das war's für unsere erste Hälfte. Vielen Dank für die bisherigen Einsichten und wir werden gleich auf euch zurückkommen. Jetzt kommt unsere regelmäßige Rubrik auf eine Wellenlänge mit, in der ich unsere Gäste frage, wer aus unserer Industrie maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sie in die Welt der Technik eingestiegen sind. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Vorreiter der Technik für diese Show vorstellen. Wenn der Regen von der Windschutzscheibe weggefischt wird, hast du eine Frau für diese Erfindung zu danken. Das Gleiche gilt, wenn du deinen Rechner in der Früh für die Arbeit hochfährst. Genauso auch später, wenn du ein Telefonat über Voice over IP annimmst oder dein Smartphone Adaptive Beamforming für WLAN einsetzt. Manche der Erfinderinnen, die diese Technologien entwickelt haben, haben auch erfolgreiche Firmen gegründet und geführt. So wie Männer, die jeden Namen kennt, wie Steve Jobs, Bill Gates, Jack Dorsey oder Jensen Huang. Die Namen dieser Frauen sind allerdings kaum bekannt. Die Amerikanerin Mary Anderson hat im Jahr 1903 den Scheibenwischer erfunden, damit Straßenbahnfahrer nicht anhalten und aussteigen müssen, um ihre Windschutzscheibe sauber zu machen. Evelyn Baddetzin wird als Erfinderin von Business Computern gesehen und hat 1957 das erste Buchungssystem für Fluggesellschaften entwickelt. Das Voice over IP-Protokoll ist von Marion Croke erfunden worden und WLAN-Beamforming und schnelles mobiles Internet im Büro und zu Hause haben wir Andrea Goldsmith zu verdanken. Ich möchte meinen auf eine Wellenlänge mit Beitrag für diese Folge mit einem Appell beenden. Bitte sucht nach den Geschichten dieser und anderer Frauen und benutze sie als Beispiele, wenn du mit Kolleginnen und Kollegen, Studentinnen und Studenten und auch Kindern über Karrieren in der Tech-Industrie sprichst. Nützliche Quellen findest du auch in der Beschreibung, wo auch immer du diese Folge anschaust oder hörst. So, Andrea, komme ich zu dir zuerst. Mit wem liegst du auf gleicher Welle?
Ich habe mir dazu Gedanken gemacht und ich habe eine Person des Zeitgeschehens gewählt, also nicht jemand aus der Vergangenheit, der etwas Großartiges erfunden hat, sondern eine inspirierende Persönlichkeit für mich ist Satya Nadella, der CEO von Microsoft. Mhm. Nicht nur wegen seines grandiosen Erfolges, den er seit 10 Jahren bei Microsoft hat, sondern vielmehr wegen seines Kulturwandels, den er bei Microsoft vorangetrieben hat. Ich könnte Satya Nadella stundenlang zuhören, wenn er Interviews gibt oder Vorträge hält über seine Lebensgeschichte, wie er bei Microsoft angefangen hat, wie er zum CEO wurde. Und es gibt eine tolle Episode auf YouTube in der David Rubenstein Show, wo Satya Nadella ein entsprechendes Interview gibt. Würde ich jedem ans Herz legen. Sehr interessant. Satya Nadella ist ein Verfechter des Growth Mindset, was einfach heißt, dass man sein Leben lang sich weiterentwickeln kann, lernen kann und dass Fehler einfach zum Prozess des Lernens dazugehören. Und er hat auch selber offen schon in Interviews seine Fehler als CEO eingestanden, was wahrscheinlich auch nicht jeder CEO macht.
Ja, das habe ich kaum gehört in der Regel von einem CEO.
Genau, aber er hat es eingestanden, auch in der Öffentlichkeit. Und für mich ist er einfach eine visionäre Führungspersönlichkeit. Auch wie er Transparenz, offene Kommunikation und auch aktives Zuhören versucht bei Microsoft umzusetzen.
Super, vielen Dank. Und jetzt komme ich zu dir, Barbara. Wer hast du ausgewählt?
Ich bin auch in der Zeitgeschichte sozusagen, allerdings ein paar Stufen unter CEO. Ich bin tatsächlich bei meiner allerersten Managerin in der Industrie. Das ist eine Texas Instruments-Ikone, ist dort seit über 40 Jahren. Renate Dörrschmidt ist wahrscheinlich der Grund, ist nicht unbedingt der Grund, dass ich dort angefangen habe, aber ist der Grund, dass ich geblieben bin. Hat einfach vielen Kolleginnen gezeigt, was man mit Wille, Durchsetzungswille erreichen kann, dass vieles möglich ist. Hat vielen Kolleginnen Türen geöffnet und hat uns an den richtigen Stellen geholfen und vernetzt, uns quasi mit den richtigen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen vernetzt, sodass jeder entsprechend seinen Weg gehen konnte. Und ist bis heute so eine Art inoffizielle Mentorin für mich geblieben. Und ja, ist eine richtige Ikone am Standort Freising.
Klasse. Und vielen Dank an euch beiden für euren Auswahl an Persönlichkeiten. Und ich glaube, viele unserer Zuschauer werden es auch zustimmen. Jetzt geht's weiter mit dem Thema Frauen in der Tech-Industrie. Und Barbara, ich wollte zu dir zuerst kommen. So trotz der bisher angesprochenen Probleme ist es mir nicht bekannt, dass es eine so koordinierte branchenweite Initiative gegeben hat, um diese Probleme, die wir bisher angesprochen haben, anzugehen oder Veränderungen anzutreiben. Aber was ich gelesen habe, ist, dass so 2017 Jackie Mattox, diese Women in Electronics Wohlgemeinschaft, Wohlverband gegründet hat. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, was Women in Electronics ist?
Sehr gerne. Kurz zurück, eben 2017, die kann man alles auf der Webseite nachlesen im Detail, aber Jackie Mattox kam eben nach längerer Babypause zurück, hat denselben Job im selben Unternehmen wieder angenommen, ist wieder zu Konferenzen gegangen, zu Messen, hat dort festgestellt, sich umgeguckt und hat gesehen, dass immer noch, oder dass keine Frauen da sind und hat dann eben diese Frage gestellt, where are the women?
Ja.
Und eben, es hat sich in den Jahren, in denen sie quasi in Elternzeit war, nichts getan. Das war sozusagen die Initialzündung. Und dann wurde Women in Electronics 2017 mit einer ersten Konferenz 20 Frauen zu dem Zeitpunkt in Kalifornien sozusagen geboren und hat sich seitdem, jetzt in den letzten 7 Jahren, stetig weiterentwickelt, hat sich eben aus Kalifornien im Prinzip über ganz Amerika ausgebreitet und jetzt letztendlich auch zu uns. Also Women in Electronics ist im Prinzip aus dem Grund gegründet worden, weil man eben festgestellt hat, dass sich an der Inbalance oder sagen wir mal unfairen Verteilung zwischen den Geschlechtern innerhalb der Branche wenig getan hat. Also wie kann man das Thema aufgreifen? Natürlich gibt es einen ganz großen Punkt mit dass Frauen überhaupt erst in die Industrie gelangen oder sich für die Industrie interessieren, aber wie bleiben sie in der Industrie? Und das sind im Prinzip die vier großen Säulen von der Initiative Women in Electronics. Es geht in erster Linie darum, Frauen zu empowern, die Sicherheit und die Willensstärke zu haben, etwas erreichen zu können und zu wollen. Dafür gibt es zum Beispiel sehr viele virtuelle Diskussionsforen innerhalb der Organisation. Das ist dann auch sozusagen eine Art Safe Space. Da kann man sich sehr ehrlich untereinander austauschen und voneinander lernen. Also Empower ist die erste große Säule. Der zweite Punkt ist dann Develop, also dass Frauen sich weiterentwickeln können, dass sie auch das Handwerkszeug haben, um für Führungsrollen sich qualifizieren zu können. Dafür gibt es dann Professional und Personal Development Workshops, Trainings, Webinare, all diese Informationen. Da könnte man natürlich jetzt argumentieren, viele Firmen bieten natürlich, sag ich mal, einfach so aus dem HR-Bereich viel Trainingsmaterial an. In dem Fall ist es aber eben sehr gut kuriert auf genau die Themen, die eben für Frauen innerhalb von unserer Branche besonders relevant sind. Jetzt haben wir also Empower und Develop. Der nächste Punkt ist dann Advocate. Das bedeutet in erster Linie, dass man sich untereinander im Prinzip weiterhilft im Zuge von professionellen Mentorship-Programmen. Da sind dann eben, sag ich mal, Mentoren gefragt, freiwillige Mentoren und dann eben jüngere Kolleginnen, die eben diesen Service dann gerne in Anspruch nehmen. Das sind 6-monatige Programme. Jetzt haben wir Empower, Develop und Advocate. Und der letzte große Baustein ist Celebrate, wo es in erster Linie auch eben darum geht, und das hatten wir heute schon etwas eher in der Unterhaltung, dass die Erfolge von Frauen einfach sichtbarer werden müssen, damit andere Frauen sehen, dass man eben auch innerhalb der Elektronikbranche erfolgreich sein kann, sei es jetzt eben via LinkedIn oder auch einfach innerhalb von Unternehmen, sich gegenseitig eben auch entsprechend wertzuschätzen und die Erfolge, die Einzelnen haben, zu feiern.
Ja, schön. Nun, du hast gerade gesagt, dass diese Organisation ist in Amerika gegründet worden. Mhm. Wie kam es zu einer Gründung dann in Europa oder wie ist die europäische Gruppe gestartet?
Also ein großer Bestandteil ist jedes Jahr eine Leadership-Konferenz, die jetzt auch gerade erst letzte Woche wieder in Kalifornien stattgefunden hat. Und letztes Jahr gab es eine, sag ich mal, kleinere Variante von dieser Leadership-Konferenz zum ersten Mal in Europa, in London. Und das sind, ich denke, es waren so an die 80 Kolleginnen aus der Branche, die da zusammengekommen sind für ein eintägiges, ja, eben Leadership Development Programm. Und das war so der Einstieg. Dann als ich dort teilgenommen habe, war eine Handvoll andere Kolleginnen aus München vor Ort. Was mich dann zum Nachdenken gebracht hat, weil ich mir dann eben dachte, puh, in München oder eben in Deutschland gibt es ja nun auch sehr viele gerade eben europäische Headquarter oder europäische Niederlassungen von globalen Unternehmen, zum Beispiel Mauser. Und das war dann der Moment, wo wir zusammen mit einer Kollegin von Mauser, der Marion, angefangen haben zu überlegen, dass wir doch sehr gerne sowas auch in München beziehungsweise in Deutschland vorantreiben wollen würden. Und dass wir haben einfach angenommen, dass es Bedarf gibt. Und haben dann, wie so oft ist, wenn man nach etwas fragt, dann bekommt man es womöglich auch. Und so war es dann eben auch. Dann hieß es ja, wenn ihr meint, da ist großes Potenzial, dann fangt gerne an. Und dann hatten wir eben Anfang des Jahres sozusagen eine Kick-Off-Veranstaltung für München/Deutschland und wussten nicht so richtig, was wir erwarten sollten. Hatten dann aber über 120 Anmeldungen und am Ende des Tages auch über 90 Teilnehmer vor Ort. Es war im Prinzip eine Networking-Veranstaltung mit einer Panel-Discussion, die eben sehr, sehr gut aufgenommen wurde. Das hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass Bedarf ist für Frauen in München, sich aus der Branche zu vernetzen und eine Gelegenheit da zu haben, sich auszutauschen. So hat sich also dann das Chapter München entwickelt oder ist das Chapter München geboren, und im Prinzip arbeiten wir jetzt daran, eben regelmäßig Möglichkeiten aufzubieten, wo man sich treffen kann, wo man sich connecten kann, sei es in Form von, sag ich mal, einfach Networking oder eben zu ganz konkreten Themen. Jetzt erst vor kurzem hatten wir einen Workshop zum Thema Emotional Intelligence. Einfach Themen, die relevant sind und wo man sich dann untereinander einfach austauschen kann und weiterentwickeln kann. Und da arbeiten wir jetzt im Prinzip gerade an unserem Plan für nächstes Jahr, für 2025, dass wir eben da verschiedene Veranstaltungen auf die Beine stellen und hoffen auch, dass wir wieder eine größere Networking-Veranstaltung im Raum München anbieten können.
Ja. Solche Organisationen brauchen Geld, um überhaupt so wirken zu können und Supply Frame, dein Arbeitgeber, sowie auch Mauser, dein Arbeitgeber, und der sind Sponsoren von Women in Electronics. Was macht Women in Electronics für diese Unternehmenssponsoren interessant?
Also an sich ist Women in Electronics natürlich eine Non-Profit-Organisation, und wie du richtig sagst, dafür braucht es dann eben Sponsoren, um die Workshops, um die Trainingsprogramme einfach finanzieren zu können. Für ein Unternehmen wie Supplyframe hier als Sponsor aufzutreten, ist, sage ich mal, zweiseitig. Zum einen ist es natürlich die interne Wirkung für uns weiblichen Mitarbeiterinnen zu sehen, dass das Thema ernst genommen wird und für wichtig empfunden wird, wenn Senior Leadership an der Stelle Zeit und eben auch finanzielle Mittel investiert. Und aber natürlich auch in der Außenwirkung, um anderen weiblichen Kolleginnen zu zeigen, dass das Thema bei Supplyframe angekommen ist. Und dass wir uns eben freuen würden, wenn mehr Kolleginnen bei uns anfangen.
Ja, ja, und dann zu dir, Andrea. Eine der Aufgaben von Women Electronics ist das Mentoring. Aber wie Barbara schon gesagt hat, viele Unternehmen haben ein Mentoring-Programm intern, die sie ja gerne damit bewerben, um neue Mitarbeiter zu kriegen. Warum brauchen Frauen ein alternatives Angebot?
Ich denke, das hat zwei grundsätzliche Aspekte. Zum einen, wie das Mentoring gemacht wird, und zum anderen der Netzwerkgedanke. Ich glaube, dass Mitarbeiter, Frauen in Führungskräfte oder generell Führungskräfte einfach offener sein können, offener reden können, wenn sie mit einem Mentor sprechen, der nicht Teil der Firma ist, weil einfach kein Bezug zur Abteilung, zum Team, zu einzelnen Personen besteht. Das heißt, man läuft einfach viel weniger Gefahr, sich irgendetwas oder irgendetwas zu äußern, was vielleicht nicht richtig ist. Außerdem glaube ich, dass, wenn ich einen Mentor innerhalb der Firma habe, dieser Mentor mir vielleicht Ratschläge gibt oder Vorschläge unterbreitet, die sehr stark geprägt sind von dieser Firma. Er ist ja selber Teil des Systems. Das heißt, da ist eine gewisse Voreingenommenheit, mit welchen Ratschlägen derjenige kommt oder welche Vorschläge er macht. Und ich glaube, dass jemand Externes objektiver sein kann und vielleicht auch wirklich frische Ideen bringt, die in dem gewohnten Umfeld vielleicht gar nicht auftauchen, weil man einfach ständig Teil des Systems ist. Also das, glaube ich, ist so der Mentoring-Aspekt. Und der andere Aspekt ist der Netzwerkgedanke, den ja auch Barbara schon gesagt hat. Das Mentoring trägt natürlich auch dazu bei, dass man sein Netzwerk ausweitet, sowohl zwischen Mentor und Mentee, als auch die Mentees untereinander, die Mentoren untereinander und alle, die im Prinzip sich bei Women in Electronics engagieren. Und deswegen halte ich das für ein sehr sinnvolles Programm.
Super. Und du bist auch eine Mentorin und hast bisher ein paar Leute schon berufstätig betreut. Wie bewirbt man sich dann für ein Mentoring-Programm bei Women Electronics, und wie funktioniert das dann? Was ist der so Ablauf und was war die bisherige Resonanz?
Also die Bewerbung ist wirklich sehr einfach. Also wenn man Mitglied bei Women in Electronics ist, kann man auf der Webseite ein Bewerbungsformular ausfüllen als potenzieller Mentee. Dort gibt man dann so Dinge an wie natürlich die aktuelle Position, welche Ziele man mit dem Mentorship gerne erreichen würde, welche bisherigen Erfolge man hatte, worauf man stolz ist, etc. etc. Und auch zum Beispiel Dinge wie Hobbys. Und ich glaube, das, um einfach ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen von dieser jeweiligen Person. Die Mentoren machen dasselbe auf ihrer Seite. Und dann, glaube ich, passiert ein ganz wichtiger Schritt. Und das ist dieses manuelle Matching von Mentee und Mentor. Das heißt, in der Organisation Women in Electronics gibt es ein Committee, das sich die Profile anguckt von den Mentee-Applications und den verfügbaren Mentoren und dann versucht, die passenden Pairings zu finden. Aus Erfahrung kann ich sagen, das hat bisher wunderbar funktioniert. Es ist so, man lernt neue Kolleginnen kennen, nicht nur die fachlich vielleicht zu einem passen, sondern auch die persönlich ganz gut passen. Und das trägt dazu bei, dass das Mentorship erfolgreich ist. Wenn die Bewerbung erfolgt ist, das Pairing erfolgt ist, dann gibt es so einen ersten Kennenlern-Call, wo man sich einfach kurz vorstellt und vielleicht auch nochmal definiert, welche Ziele sollte denn das Mentorship-Programm haben. Und ab da geht es dann eigentlich in regelmäßige Sessions. Also man trifft sich alle 2 Wochen für 1 Stunde, telefonisch, virtuell, je nachdem oder vielleicht auch persönlich, wenn es gerade passt. Und bespricht dann aktuelle Themen des Mentees, also wo die Mentees vielleicht Fragen haben, wo sie Unterstützung brauchen, wo sie vielleicht auch Leadership-Input brauchen, wie sie mit gewissen Situationen umgehen können. Und so geht man von Session zu Session, guckt auch zurück, was wurde in der vorherigen Session besprochen, wurde das umgesetzt, wie war das so die Resonanz, hat das gut funktioniert für den jeweiligen oder die jeweilige oder auch nicht. Und das ist so ein ongoing Prozess über 6 Monate, so wie Barbara gesagt hat, wo man sich wirklich alle 2 Wochen trifft und das One-on-One im Prinzip abarbeitet.
Ja.
Es gibt zusätzlich noch Calls, wo sich die Mentees alle treffen. Es gibt auch Calls, wo sich die Mentoren treffen. Einfach um nochmal diesen Netzwerkgedanken zu bestärken, auch um zu besprechen, wie läuft es denn im Mentorship? Gibt es irgendwelche Anregungen von anderen Mentoren oder anderen Mentees? Und nach 6 Monaten gibt es dann sozusagen einen Abschlusscall mit dem Mentee. Und dann guckt man nochmal, okay, was haben wir am Anfang für uns als Ziele gesetzt über diese 6 Monate? Was haben wir erreicht? Wie ist es gelaufen? Und bisher muss ich sagen, war das Feedback immer sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist auch das Feedback, das die Organisation bisher bekommen hat. Es gibt auch einen anonymen Fragebogen zum Schluss, wo auch nochmal Feedback gesammelt wird. Und das direkte Feedback ist natürlich ein Teil, den man dann in dem letzten Call bekommt. Aber für mich persönlich ist es schön zu sehen, über einen Zeitraum von 6 Monaten, wo man sich wirklich alle 2 Wochen trifft, zu sehen, wie sich die Person entwickelt, wie sie sich weiterentwickelt, wie sie gewisse Dinge angeht und einfach lernt und eventuell dann hoffentlich ein besserer Leader oder Manager wird.
Es klingt wie ein Programm für Mitarbeiterinnen, die vielleicht länger in einer Firma gearbeitet haben, oder kann es auch für jemanden, der eine neue berufstätige Person von Hilfe sein?
Ich denke, das hat nichts unbedingt mit der Berufserfahrung zu tun. Ich hatte jetzt, die letzten Mentees waren schon einige Zeit bei der Firma, so 2-3 Jahre, aber dann eben neu in Leadership-Funktionen. Und das ist eigentlich der Kern, also zu sagen, okay, wie können wir Frauen stärken in diesen Positionen? Und da ist es unabhängig davon, ob jemand 10 Jahre, 15 Jahre oder vielleicht 1 Jahr in dieser Position ist.
Ja. Es klingt super, dass es so ein Programm gibt und diese Förderung und Unterstützung von Frauen in unserer Industrie zur Verfügung steht. Ich sitze hier als Mann, der jahrelang in dieser Industrie arbeitet und ich sehe manchmal schräge Dinge. Ich bin nicht immer mit der Lage zufrieden und weiß nicht, was ich tun kann, wie ich beitragen kann. Können Männer auch ein Teil von Women Electronics sein an euch beiden? Und wenn ja, so wie können wir euch besser unterstützen und wie können wir so besser zusammenarbeiten?
Also absolut. Männer sollen sogar bitte Teil von Women in Electronics sein, weil die Probleme, die wir jetzt angesprochen haben, die lassen sich ja nicht in Isolation lösen. Und Männer in der Branche sitzen ja nun an den Stellen, die beeinflussen werden, wie es mit Frauen in der Branche und auch mit Frauen in Führungsrollen weitergehen wird. Das heißt, man sollte gerne Mitglied bei uns werden, sollte dieselben Kurse und Trainings besuchen, um einfach etwas sensibilisiert drauf zu werden, dass man vielleicht einfach einen unterbewussten Bias hat. Jetzt zum Beispiel im Hiring ist vielleicht ein männlicher Kollege eher dazu geneigt, einen anderen Mann einzustellen. Bei Promotions auch vielleicht ein Bias, dass man lieber den männlichen Mitarbeiter befördert. Und dementsprechend, ja, sind Männer natürlich absolut essentiell, um hier etwas zu verändern. Und für jeden, sage ich mal, individuell sollte man vielleicht manchmal ein bisschen reflektieren. Die Firma, die Industrie hat ja nicht umsonst so diesen Bro-Code und Boys-Club-Ruf. Und ich denke, egal mit welcher weiblichen Mitarbeiterin man sich unterhält, es wird jede die ein oder andere Situation kennen, die etwas daneben war oder etwas übergriffig war. Und da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung erzählen, wie ich ja am Anfang gesagt habe, ich habe keinen technischen Hintergrund. Ab und zu bietet sich's aber an, mal eine Frage zu stellen zu technischen Themen. Das ist ja gar nicht so schlecht, wenn man das dann eben auch versteht. Und in dem Kontext habe ich eben einen Kollegen gebeten, ob er mir das bitte mal erklären könnte. Und in dem Kontext war dann eben die Reaktion: Ach Schätzchen, wie soll ich dir das denn jetzt erklären? Das ist natürlich eine unangenehme Situation. Kommt dann noch drauf an, wie viele andere Menschen in dem Moment im Raum sind, weil man kann natürlich so eine Situation nicht eskalieren und muss aber natürlich trotzdem in irgendeiner Art und Weise reagieren, weil das natürlich einfach so nicht in Ordnung ist. Also da zum Beispiel, wenn solche Situationen auftreten, wäre es natürlich sehr angebracht, wenn vielleicht ein anderer Kollege im Raum sagen würde, ja, das war jetzt etwas unpassend. Mhm. Also es gibt durchaus viele Bereiche, wo unsere männlichen Kollegen uns unterstützen können.
Es ist auch für mich sehr unangenehm zu hören, dass solche Situationen überhaupt zustande gekommen sind. Ja? Und ich habe auch Ähnliches erlebt auf Messen, wo ja, ein Mann auf der Messestand, Messestand zugelaufen ist und hat alle weibliche Mitarbeiter auf dem Stand übersehen, weil es davon ausgegangen ist, dass nur ein Mann die technische Fragen beantworten kann. Mhm. Ja, und das ist natürlich ganz und gar nicht der Fall. Ja, aber so, wie ist es für dich, Andrea? Wie siehst du die Rolle von Männern bei Women Electronics?
Also ich würde mich gerne auf den Punkt beziehen, den Barbara eben gesagt hat mit diesem, wie können Männer uns unterstützen, uns Frauen, sage ich jetzt mal, in solchen Situationen oder generell. Mhm. Ich glaube, das eine ist dieses Bewusstsein zu haben, dass es eben diesen Bias gibt. Das ist definitiv der Fall, aber dann gibt es ganz viele kleine Dinge, wo Männer im Prinzip Frauen unterstützen können und Frauen auch Frauen unterstützen können. Mhm. Das sind ganz einfache Dinge in einem, für Frauen zum Beispiel, in einem Meeting aufzutreten, ihre Ideen zu vertreten, um damit wieder das Role Model für andere Frauen zu sein, zum Beispiel. Oder als männlicher Kollege, wenn ich weiß, diese Frau hat eine tolle Idee, sie dabei zu unterstützen, diese Idee zu promoten. Ein anderes Beispiel wäre, Frauen für ihre Erfolge zu feiern. Leider ist es so, dass Frauen in der Regel ihre Erfolge nicht so in den Vordergrund stehen und nicht feiern im Vergleich zu Männern. Und da denke ich, ist ein einfacher Trick, auch Frauen für ihre Erfolge zu feiern oder das zu unterstützen. Und das sind so die kleinen Dinge, die jeder im täglichen Doing machen kann,
ja,
die dann weiterhelfen.
Ja, super. Na, es ist schön, ein paar auch Beispiele zu haben, ein paar Ideen, wie wir uns verbessern können. Und das ist für alle gemeinsam gleichwohl eine Verbesserung, ja, also Männer und Frauen in unserer Branche. Viele Themen haben wir angegriffen, ein paar so viele schöne Sachen haben wir gehört, ein paar schlechten auch. Ich möchte so auf ein High Note mehr oder weniger enden, wenn wir können. Und im Abschluss fragen, so, welcher Rat habt ihr beiden für Mädchen, die in unsere Technologiebranche einsteigen wollen, und auch für Frauen vielleicht, die so ein paar Jahren schon in einer Branche sind und wagen einen Wechsel der Technologiebranche. Andrea, was würdest du?
Also ich würde sagen, traut euch. Egal ob Mädchen oder langjährige Fachkraft, traut euch, ihr könnt es, wenn ihr auch nur 50% der geforderten Qualifikation erfüllt, den Rest könnt ihr lernen. Traut euch, seid selbstbewusst und es macht Spaß. Es macht auch Spaß, mit Männern zu arbeiten.
Das freut mich zu hören. Und Barbara?
Ich würde ganz grundsätzlich sagen, man sollte sich keiner Möglichkeit verschließen. Als ich jetzt den Wechsel gemacht habe von Agentur zur Halbleiterindustrie, hat sich das natürlich ein bisschen massiv angehört. Und vielleicht wäre mir der Wechsel leichter gefallen, wenn ich von Agenturseite in eine Branche gewechselt hätte, mit der ich einen näheren Bezug habe. Aber im Prinzip hat sich jetzt mein ganzes Leben lang herauskristallisiert, dass man Herausforderungen annehmen kann, sollte, und was soll denn schlimmstenfalls passieren, dann sucht man sich eben eine andere Herausforderung. Also am Ende des Tages keine Angst haben, Herausforderungen annehmen, und in der Vorbereitung für die grundsätzliche Berufswahl würde ich einfach vorschlagen, so viele Praktika wie möglich zu machen, um einfach eine bessere Idee davon zu haben, was das eigentlich bedeutet, weil oftmals, manche Vorurteile sind natürlich richtig, aber es sind nicht alle Vorurteile richtig. Und wenn man mal in einem Unternehmen ein paar Tage verbracht hat, sieht die Welt vielleicht gleich ganz anders aus.
Super. Herzlichen Dank an euch beiden für eure Einsichten für diese Folge. Es war echt klasse, euch hier im Studio zu haben. Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
So, das war's für diese Folge. Was haben wir gelernt? Männern und Frauen in der Tech-Industrie werden nicht die gleichen Karrierechancen angeboten. Und manche Karrierepfade unserer Industrie werden immer noch als Möglichkeiten für Männer wahrgenommen. Dadurch entgehen uns Chancen, die Vielfalt und die Meinungen eines Teils unserer Gesellschaft zu repräsentieren, wenn neue Technologien erfunden und entwickelt werden. Ja, als Industrie sind wir viel besser geworden. Wir haben aber Luft nach oben. Dies wirft die Frage auf, wie kann ich entgegenwirken? Am wichtigsten ist es, unsere Tech-Industrie darzustellen, wie sie ist. Voll mit Männern und Frauen, die gleichermaßen uns mittels technologischer Fortschritte weiterbringen. Um mitmachen zu können, bitte ich euch, die Namen und Erfindungen von ein paar Ingenieurinnen und Wissenschaftlerinnen einzuprägen und sie in die Vorträge oder Meetings zu nennen. Auf diese Weise machen wir die Beiträge unserer Kolleginnen bekannter. Ein herzlichen Dank geht natürlich an meine Gäste Barbara Klotz von Supplyframe und Andrea Krause von Mause. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpassen. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mause, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meiner Gäste herzlich fürs Zuschauen bedanken und sage, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.